freue mich, dass ihr heute Abend gekommen seid und will am Anfang noch ein paar Bücher vorstellen, wie gehabt. Also, es wird ja langsam Frühling bei euch, zumindest bei uns noch nicht ganz so weit zu Hause. Der Natur auf der Spur im Frühlingswald. Hier haben die Leute von Wort und Wissen, Reinhard Junker, Richard Wiskin, Sachen beschrieben, die also stark auf Schöpfung hinweisen. Bei ganz gewöhnlichen Pflanzen, die man durchaus entdecken kann. Also, die es da gibt. Also, das kann man auch sehr schön weitergeben. Es ist also alles reichlich bebildert und wer sich ein kleines bisschen dafür interessiert oder was braucht zum Weitergeben, da ist das ganz gut. Eine andere Sache, das sind mal zwei Referate gewesen vom Andreas Ebert und mir. Systemtreu oder bibeltreu, das klingt ja auch schon so ähnlich wie das Thema hier. So. Also es gibt Geschwister, die verwechseln ihr eigenes theologisches System mit der Bibel selber. Und ich habe erstmal entdeckt, also bei der Arbeit daran, wie ziemlich daneben das gehen kann. Man stellt manchmal auch aus der Bibel Theorien auf, die man bei näherer Untersuchung dann doch nicht bestätigt findet. Wir müssen also immer wieder zur Schrift zurück, das ist unser Anliegen, also die Auswirkungen überbetonter Auslegungsprinzipien. Das ist schon eine wichtige Sache. Und ein neueres Buch, das habe ich also mit meinem Nachfolger zusammengeschrieben, Thomas Jeising beim Bibelbund, der jetzt also die Schriftleitung übernommen hat. Es gibt eine Bewegung, ich habe es gestern schon mal erwähnt, Worthaus ist das zum Beispiel, von einigen Leuten, die bewusst unter den Evangelikalen die liberale Universitätstheologie breit machen wollen. Natürlich besonders bei jungen Leuten. Und sie giften ziemlich auf die dummen Evangelikalen, die an sowas glauben, als ob Hiob wirklich gelebt hätte oder Adam und Eva. Aber die Konsequenzen machen die sich nicht klar. Wenn Adam und Eva zum Beispiel ja nur eine literarische Figur wären oder zwei, ja, dann, naja, dann, oder wenn es so ein Übergangsfeld wäre, ja, vom Tier zum Menschen, dann wäre es kein, da hätte es keinen Sündenfall gegeben. Denn dann wäre der Tod auch schon vorher da gewesen und nicht erst nach der Sünde. Ja, aber wenn es keinen Sündenfall gegeben hat, wozu brauchen wir dann eine Erlösung? Wenn wir keine Erlösung brauchen, wozu dann einen Erlöser? Versteht ihr? Es hängt wirklich die ganze biblische Botschaft, auch das, was Paulus dann erklärt hat, es hängt daran, dass diese Dinge wirklich geschehen sind. Und so sind sie auch niedergeschrieben. So haben das alle Apostel verstanden und der Herr Jesus auch selbst. Das kann man zeigen. Das haben wir hier in diesem Buch gezeigt und auch mal ist Noah ein Abklatsch aus Babylon? Ja, oder also wie ist das mit Rumpelstilzchen? Glauben wir das? Oder was ist los bei diesen Leuten, die sich als Theologen ausgeben? Und da kann man schon manchmal ja fast dran verzweifeln. Es sind ja zwei Dinge, die wir wahrnehmen müssen. Das ist einerseits, habe ich gestern schon ein bisschen angedeutet, also unsere Umgebung, also die Schöpfung zum Beispiel, ja, aber eben auch die Menschen. Wir müssen nicht nur die Schrift verstehen, sondern von der Schrift her natürlich auch die Menschen. Und da gibt es Entwicklungen im Denken, die jetzt sich schon, also die ist schon vielleicht 20 Jahre alt, als das angefangen hat. Und bei allen diesen Bewegungen, alles, was heute in ist, absolut in ist, ja, das hat schon viel früher angefangen, oft mit verrückten Ideen, dass irgendjemand gehabt hat. Und auf einmal machen das alle und glauben das alle. Das ist unsere Welt und deswegen eben auch unser komisches Thema. Es könnte ja sein, dass viele sich gar nichts darunter vorstellen können. Deswegen beginne ich jetzt mal mit einigen Beispielen, um in die Problematik ein bisschen einzuführen. Ich will dann was zum Hintergrund sagen, dieses verrückten Denkens. Es muss man auch mal verstanden haben, wie die Leute denken. Drittens zeige ich die Folgen auf, die wir schon lange sehen. Und viertens, ich will diese Erlebnisgesellschaft ein bisschen skizzieren und den christlichen Standpunkt in diesem Wirrwarr in dem wir ja wirklich leben, aufzeigen. Also, wir fangen an bei einer kurzen Einführung in diese Problematik. Der Bürgermeister einer Kleinstadt muss eine sehr schwierige kommunale Angelegenheit regeln. Und er lädt dazu Vertreter der verschiedenen Parteien ein mit ihren ganz unterschiedlichen Positionen, wie das ja üblich ist bei politischen Parteien. Und die haben auch ganz widersprechende Interessen. Und nachdem er den Vertreter der ersten Partei gehört hat, sagt er zu ihm, Sie haben ganz recht. Und dann lädt er den anderen ein und sagt zu dem Vertreter dieser Partei, ich kann Sie gut verstehen, also Sie haben recht. Nachdem er mit der dritten Partei gesprochen hat, sagt er auch zu dieser, selbstverständlich haben Sie recht. Sein Sekretär sitzt dabei und stellt ihn hinterher zur Rede, wie kannst du denn zu allen sagen, sie haben recht? Das geht doch nicht. Das kann doch gar nicht sein. Antwort des Bürgermeisters, du hast ganz recht. Also der gesunde Menschenverstand sagt, das kann doch nicht sein. Und trotzdem ist das genau die Einstellung, die uns heute häufig begegnet, in vielen öffentlichen und sogar auch kirchlichen Bereichen. Wer heute zum Beispiel ein Gespräch über seinen Glauben anfängt, seinen Glauben bezeugt, der kann auch manchmal Überraschungen erleben. Da sagt einer, ich finde es toll, dass du so einen Glauben hast. Aber dann fährt er nicht fort und sagt, ich wünschte, ich könnte auch so glauben. Und dann kann man ja mit ihm reden. Sondern er sagt, ich habe meinen Glauben, ich habe auch meine religiöse Erfahrung. Und wenn wir Luft holen, vielleicht um zu protestieren, sagt er rasch, du hast deinen Glauben, ich habe meinen. Punkt. Aus. Wehe dem, der dieses scheinbar so friedliche Nebeneinander von persönlichen, aber zum Teil ganz widersprüchlichen Aussagen in Frage stellt. Wehe dem, der es sich erlaubt, von einer Wahrheit zu sprechen, die über diesen sogenannten persönlichen Wahrheiten, dem persönlichen Geschmack stehen oder steht, die Wahrheit. Der gerät sofort in die Rolle eines höchst intoleranten Störenfrieds, denn es gibt nach heutiger Meinung nicht nur eine Wahrheit, sondern viele. Wer anders behauptet, ist engstirnig, borniert, vielleicht sogar fundamentalistisch. Nein, du hast deine Wahrheit, ich habe meine. Es lebe die Toleranz. Wehe dir, du bist nicht tolerant. Dann wird der andere, der sich als tolerant ausgibt, selber intolerant. Das kann er nicht vertragen. Wenn einer sagt, das ist aber wahr, immer wahr. Wenn man es auf andere Religionen bezieht, dann müsste man logischerweise sagen, alle haben recht. Sagt man ja auch. Und selbst von den Kirchenführern sagt man das. Also Ökumene ist heute nicht mehr Ökumene unter christlichen Kirchen, sondern unter Religionen. Und das erleben wir ja manchmal, wenn Imame eingeladen werden, in der Kirche zu predigen, oder? Und solche Sachen. Das widerspricht natürlich dem, was in der Bibel steht. Aber es ist in. Es ist modern. Es ist postmodern, muss man ja schon sagen. Ich erkläre es dann gleich noch, wie wir da hinkommen. In der Bibel steht es ein bisschen anders. Da steht nämlich das. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Warum? Warum will Gott das? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Ich habe es deswegen ganz groß geschrieben und das ist extra zu unterstreichen. Hier steht die Begründung. Warum will Gott das, dass alle gerettet werden? Denn es gibt ja nur einen Gott. Es gibt nicht 2 oder 5 oder 1000 oder Millionen, wie es die Hindus haben. Es gibt nur einen und es gibt nur einen einzigen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Es ist wirklich bemerkenswert, dass die Begründung für jede Mission, für jede christliche Mission die ist, ja, das ist schon schwierig zu sagen, aber heutzutage, es ist der Alleinvertretungsanspruch Gottes. Punkt. Wehe dir, wenn du das in Frage stellst. Aber eine Religion, von der Bibel her müssen wir sagen, eine Religion, die Jesus Christus nicht hat, hat auch Gott nicht und führt ihre Anhänger nirgends woanders hin als in die Hölle. Wo denn sonst? Das müssen wir von der Bibel her sagen. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwelche Wahrheiten geben kann, also Dinge, die man durchaus feststellen kann, die auch stimmen, ja? Und man denkt ja nicht, doch nicht so verrückt, wie man behauptet und wie die ganze Ideologie geworden ist. Man kann das gar nicht im Alltag. Man muss sich auf bestimmte Dinge verlassen. Ja? Aber eben so etwas, wer Wahrheit behauptet, das wird als höchst anrüchig, intolerant, fundamentalistisch und gefährlich angesehen. Und die Konsequenz dieses Denkens ist natürlich, Mission wird überflüssig. Also allerhöchstens noch Dialog oder so. Aber wir haben doch alle denselben Gott. Wie viele Leute faseln das vor sich hin? Ich habe es auch schon mal von einem Moslem gehört, dass er das gesagt hat. Eigentlich geben die Moslems nie zu, dass der Allah dasselbe ist wie unser Gott. Allah hat doch keine Frau oder so, ne? Und wenn man dann vielleicht sogar von Trinität anfangen, wird es ganz schwierig. Und letztlich ist dieses verrückte Denken auch hineingekommen in Gemeinden. Also auch, es prägt schon ein Stück unser Verhalten. Es gibt kaum noch Auseinandersetzungen über die richtige Lehre. Ja, also man braucht es nicht mehr. Es wäre ja eigentlich ganz schön, wir brauchen nicht mehr zu streiten. Du hast recht, aber ich auch. So. Es gäbe dann freilich keine richtige Lehre mehr und auch gar keine Irrlehre und auch gar keine Gemeindezucht. Es wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Naja, es wäre eben Eierkuchen, aber keine Gemeinde. Und die Bibel sagt das ja nun wiederum sehr, sehr deutlich. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden. Und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen. Von der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Doch du, schreibt Paulus an Timotheus, musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Sei bereit, dafür zu leiden. Und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Wir haben zu fragen, gibt es tatsächlich viele Wahrheiten? Also der gesunde Menschenverstand sagt uns, das kann nicht sein. Aber wir haben es überall mit diesem Pluralismus zu tun, der sich vor allem, also einschleicht, auch in den christlichen Bereich, durch das, was man Erlebnisfrömmigkeit nennt. Da geht es nicht mehr um richtig oder falsch, sondern um das Erlebnis. Und ich fühle, ob das nun irgendeine Musik ist oder irgendwas, was man macht, ich fühle, das ist gut. Und wenn sich das gut anfühlt, sozusagen, auch im übertragenen Sinn, dann ist es gut. Man fragt nicht mehr, ist es wahr oder ist es eine teuflische Lüge? Also das Denken in der Welt hat sich verändert und es dringt hinein in unsere Gemeinden. Vor Jahren sagte mir mal eine junge Frau bei einem Hausbesuch, ich hatte auch mein religiöses Erlebnis. Das reicht eben, Punkt, aus. Was immer das war, danach darf man dann nicht mehr fragen. Es hilft nichts. Wir müssen uns also mit diesem Wahrheitsbrei oder einerlei auseinandersetzen. Und deswegen schauen wir uns als nächstes an den Hintergrund. Wo kommt das her, dieses sogenannte postmoderne Denken. Es hilft uns vielleicht ein bisschen, wenn wir verstehen, man hat nicht immer so über die Wahrheit gedacht. Es hat sich wirklich im Laufe der Zeit das Denken der Leute verändert. Und ganz im Groben kann man ungefähr 3 Phasen unterscheiden. Also man nennt das die Vormoderne, die Moderne und die Postmoderne. Post heißt nach, also man könnte auch übersetzen Nachmoderne. Fangen wir an bei der Vormoderne. Geschichtlich gesehen, also vom Altertum etwa bis zum Mittelalter, diese Zeit bezeichnet man als Vormoderne. Und für alle mittelalterlichen Denker, die meisten Leute haben sich da keine Gedanken gemacht, ja, aber das sind ja also Leute, manchmal Philosophen oder christliche Denker auch, die stimmten schon in diesen Prinzipien überein. Die sagten Folgendes: Es gibt Wahrheit. Davon waren sie überzeugt. Es gibt Wahrheit. Zweitens, es gibt nur eine Wahrheit. Und drittens, man kann im Prinzip sagen, was Wahrheit ist. Das waren also diese Prinzipien ihres Denkens damals. Das war die Vormoderne. Danach also die sogenannte Moderne, also in diese zweite Phase vom Aufbruch der Neuzeit über die Aufklärung bis zur Moderne. Da ist also bei allen Unterschieden eins, also einige Sachen sind immer noch klar und genauso wie hier, nämlich man sagt, ja, es gibt Wahrheit. Man sagt, es gibt nur eine Wahrheit. Es kann nicht 2, 3 gleichzeitig geben. Entweder ist das wahr oder ist es nicht. Von der Logik her geht das gar nicht anders. Aber man sagt jetzt, was diese Wahrheit ist, darüber müssen wir kämpfen. Da müssen wir uns streiten. Und das genau ist durchaus positiv die Grundlage allen wissenschaftlichen Denkens. Dass man so gedacht hat. Ja, wir müssen darum ringen, zur Wahrheit zu kommen. Wir müssen es herausbekommen, wie das wirklich funktioniert und wie man das erklären kann und solche Dinge. Also das ist wirklich nicht nur schlecht oder so. Schließlich, also dieses Ringen um Wahrheit, ja, unter der Voraussetzung, die gibt es. Und genau das Letzte hat sich also verhängnisvoll verändert. Es gibt also die sogenannte Postmoderne. Post, also heißt nach. Der Begriff wurde schon ab Mitte der 70er Jahre verwendet, also letztes Jahrhundert. Und man hat das angewandt auf also Architektur. Da gab es also nicht mehr so die großen Linien, die also überall gleich waren, sondern also man war sehr individuell, ja? Man ging auf individuelle Wünsche der Menschen ein. Es gab keinen einheitlichen Stil mehr. Man hat das also auch in der Literatur schon angewandt. Also du hast keine festen Regeln mehr. Dann kamen Träume dazu, Visionen, Ekstasen. Das sollten die neuen Leitideen für Autoren werden. Mir ist das heute irgendwann Nachmittag mal eingefallen. Also das ist ja ungeheuerlich. Also wenn man jetzt mal die Filme durchforstet oder so, ja, was also für Filme gibt und was, welche Filme beliebt sind, welche Bücher, welche Romane beliebt sind, massenweis, was da angeboten wird an verschiedenen Ebenen, das wimmelt nur so von Fantasy, das wimmelt von Sagengestalten, von also ja ganz berühmte haben Leute manchmal Millionen dabei verdient, Harry Potter oder so, ne? Also die können was, jeder weiß eigentlich, es gibt es nicht, aber es scheint so, man flüchtet sich in solche Welten. Da gibt es also Serien, die berühmt geworden sind und die angeguckt werden von Massen von Leuten, von Millionen. Ja, was heißt das, flüchtet man sich in eine Scheinwelt? Also das mal bloß ganz nebenbei, das ist mir erstmal so richtig bewusst geworden. Also wie groß dieser, dieser Teil ist also in der Kunst, also Filmkunst oder in der Literatur, im Verhältnis auch zu dem anderen, was es sonst noch zu lesen gibt. Ein riesiger Teil. Und die Leute haben Erfolg, weil die Menschen das lesen wollen. Also Ende der 70er Jahre, da wurde dann der Begriff Postmoderne auf alle Bereiche der Gesellschaft ausgedehnt. Der Begriff ist eigentlich nicht so wichtig, sondern was steckt dahinter? Wie kommt das, dass es gar nicht mehr so sehr um Wahrheit geht? Also ich habe nichts dagegen, wenn man mal so ein Buch liest, ja? Oder wenn unsere Kinder auch mal ein Märchenbuch lesen oder so, wenn sie noch ganz klein sind. Wenn sie das überhaupt noch machen, wenn sie überhaupt noch lesen, ja, ist man ja froh heutzutage, dass manche überhaupt noch ein Buch lesen können, das überhaupt schaffen, anstatt bloß kurze Clips oder sowas. Also auch unsere Kinder, die sollen durchaus begreifen, das ist ein Märchen, das eine, und das aber ist die Wahrheit, was die Bibel sagt. Ja, man muss den Unterschied durchaus auch mal begreifen. Das ist wichtig. So, also das besondere Kennzeichen der Postmoderne ist das sogenannte Wahrheitsallerlei. Also bei dem Postmodernen, der sagt, es gibt zwar Wahrheit. Ja, klar, es gibt Wahrheit, aber es gibt nicht nur eine, sondern viele Wahrheiten. Jeder Mensch hat seine Wahrheit. Wenn das für dich gut ist, ist es in Ordnung, für mich nicht. Das ist das Denken. Ja, jede Religion hat ihre Wahrheit und jeder muss die Wahrheit herausfinden, die zu ihm passt. Und das Dritte, es gibt kein Ringen mehr um die Wahrheit. Versteht ihr? Das ist ja logisch. Wenn es viele Wahrheiten gibt, wenn du deine hast und ich meine, wozu müssen wir uns dann streiten? Wir sind ja tolerant. Ja, wir sind noch mehr als tolerant. Wir akzeptieren uns gegenseitig in unserem Denken. Und dann wird es schon problematisch. Dann fragt man nicht mehr, was stimmt jetzt wirklich? Das ist der Hintergrund vieler unserer Erfahrungen heute. Also wenn wir von der Wahrheit des Evangeliums sprechen, das können manche gar nicht schnallen, dass es sowas gibt, das über dem steht, was sie ansonsten überall gepredigt kriegen. In der ganzen Welt ist das so. Wenn wir von der Wahrheit des Opfers unseres Herrn Jesus sprechen, ja, das sagen doch sogar Theologen. Es kann doch nicht sein, dass Gott ein Opfer nötig hat. Gott liebt mich auch so. Wozu braucht er das? Man bestreitet das Opfer des Herrn. Regelrecht. Evangelische Theologen. Wie gesagt, solange meine Wahrheit privat bleibt, kann der das akzeptieren. Also, das ist eben deine Wahrheit. Aber ich, für mich ist das gar nichts. Das hat Folgen. Natürlich hat das Folgen. Und darüber müssen wir sprechen. Also die Folgen des postmodernen Denkens. Wie gesagt, mit Logik hat das nicht mehr viel zu tun. Denn wenn alles gilt, gilt nichts mehr. Ja, das erkennt auch der normale, sogenannte gesunde Menschenverstand, ja, falls er darüber nachdenkt. Das Problem ist nur, die meisten Menschen denken nicht über solche Sachen nach, sondern die machen es einfach nach. Ja, die schwimmen mit im Mainstream, in dem dicken, breiten, finsteren Strom. Sie schwimmen mit, weil da alle mitschwimmen. Ziel ist egal. Ich will zunächst mal vier Folgen aufzählen, die man entdecken kann und schon lange gefunden hat. Zunächst mehr theoretisch in der Philosophie, ja, und das ist jetzt übergeschwappt schon in die gesamte Gesellschaft. Das erste ist der Verlust der Toleranz. Also wenn ich dir sage, du hast recht, da findet jeder das gut. Ja, ich möchte ja auch, dass jemand sagt, stimmt, schön, was du gesagt hast. Wenn ich aber einem anderen neben dir sage, der was anderes vertritt als du, du hast recht und du hörst das, dann findest du das nicht mehr gut. Aber du bist ja postmodern, also tolerant. Du hast recht, der andere hat recht, ich habe auch recht. Die Sache hat nur dann einen Haken, wenn ich dir sage, du hast nicht recht. Nicht jeder hat recht, sondern es gibt eine Wahrheit, die über allem steht, die für alle gilt. Es gibt einen Weg, den alle gehen müssen. Und es gibt ein Leben, das sie alle brauchen. Und wenn ich dann noch behaupte, Jesus Christus ist dieser Weg und die Wahrheit und das Leben, dann wird es für mich ungemütlich. Denn spätestens an dieser Stelle hört die Toleranz der Toleranten auf. Man kann alles tolerieren, nur nicht, wenn jemand sagt, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, ja, versteht ihr? Das ist nicht eine Wahrheit unter vielen, das ist die Wahrheit. Dann können also postmoderne Leute radikal intolerant werden. Ich bin auf einmal nicht mehr gesprächswürdig. Ich bin dann ein Wahrheitsfanatiker oder sogar ein böser Fundamentalist. Es gibt da so verrückte Sachen, auch in der Wissenschaft. Also ich habe ein Buch gelesen, auch von einem schwedischen Wissenschaftler, der hat das selber erlebt. Also, und der hat auch manchmal Vorträge gehalten, ist auch an andere Universitäten eingeladen worden, ja. Und als sie merkten, in welche Richtung der argumentiert, und er konnte alles beweisen, was er gesagt hat. Es war wissenschaftlich sauber. Aber es stellte die herrschende Theorie, Evolution, in Frage. Man will es nicht hören und man grenzt die Leute aus und manche verlieren sogar ihren Job. Ist immer wieder passiert. Ich bin nicht mehr gesprächswürdig, ja, ein Wahrheitsfanatiker. Und jemand anders würde mich nur dann akzeptieren, wenn ich seiner Zumutung zustimme, wenn er sagt, alle haben recht. Klar, da haben wir Frieden, da gibt es keine Kriege mehr. Es ist aber gar nicht wahr, dass es keine Kriege mehr gibt. Die gibt es in viel schlimmerer Art und Weise und so brutal. Wir kriegen ja lange nicht alles mit, was da läuft. Auch innerhalb der muslimischen Gesellschaft, was da für Massen umgebracht werden, das ist unfassbar. Hier aus diesem Problem, ja, ich kann dem nicht zustimmen. Ich kann nicht sagen, dass alle recht haben. Das stimmt einfach nicht nach dem, was ich weiß, was ich lebe, was mich geprägt hat, was mein Glaube, was Gottes Wort sagt, ja. Wenn ich dem zustimmen würde, alle haben recht, dann würde ich mich selbst aufgeben, mein Glauben auch. Also muss der andere mich im Namen seiner Toleranz diskriminieren. Hieraus könnte sich durchaus eine gefährliche Tendenz zur Christenverfolgung ergeben. Jetzt habe ich kürzlich erst gelesen, man diskutiert genau schon über Dinge. Man möchte verbieten, dass öffentlich etwas gegen Homosexualität gesagt wird. Nicht bloß, es ist inzwischen noch viel, viel weiter. Man sagt, wenn du behauptest, ein Homosexueller könnte geheilt werden, und wenn du sagst, das ist eine Krankheit, das darfst du nicht mehr machen. Du kannst gewaltigen Ärger kriegen, selbst wenn du vielleicht in einer öffentlichen Versammlung wie hier dafür betest. Es bahnen sich Dinge an, das konnte man sich vor 20 Jahren überhaupt noch nicht vorstellen. Das ist die Folge dieses Denkens. Das breitet sich einfach aus. Wir können zwar unseren Nächsten lieben, keine Frage. Sogar bis zum Gipfelpunkt wie mich selbst, wie es der Herr Jesus auch verlangt und gesagt hat, ganz klar. Aber ich kann doch nicht das Zentrum meines Glaubens an den einen Gott, an den einen Mittler zwischen Gott und Menschen, an Jesus Christus, aufgeben, ohne mich selber zu verlieren. Das geht ja gar nicht. Und weil wir an dieser Stelle intolerant sind, nach Meinung der anderen, wohlgemerkt, nicht lieblos, das darf gar nicht sein. Wir haben das schon zu sagen, was Gottes Wort uns sagt, liebevoll. Dann werden wir leiden müssen. Das ist das Erste. Es ist komisch, die Leute, die tolerant sein wollen, verlieren gerade ihre Toleranz. Das ist das Verrückte. Das Zweite ist der Verlust der Hoffnung. Ja, wenn jede Behauptung sozusagen zur Wahrheit wird, weil nur jemand sie ausspricht, da wird dem Menschen ja jede Orientierung genommen. Der weiß ja gar nicht mehr, was richtig ist. Ja, er ist verwirrt, weil er alles Mögliche hört und wo man sich heute überall informieren kann, Stichwort Internet oder so. Ja. Also du hast da alles. Und da wird aller Schwachsinn auch vertreten. Und du weißt ja gar nicht mehr, was wahr ist, wenn du dich über irgendwas informierst. Woher weißt du denn, dass das stimmt oder dass das nur eine Ideologie ist? Und wer da nicht den Kopf über Wasser behält, der geht unter. In der Masse der Informationen. Dadurch wird der Mensch also völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Er hat nur noch sich. Er kann zwar hoffen, dass es da oben jemand gibt, der ihm helfen könnte, aber er kann nicht hoffen, dass das realistisch ist. Es gibt ja nichts Verbindliches. Der postmoderne Mensch sagt, die Antwort, die du suchst, die gibt es gar nicht. Der Sinn, nach dem du fragst, der ist überhaupt nicht vorhanden. Die Wahrheit, das ist eine Illusion. Es ist töricht, nach der Wahrheit zu fragen. Wer aber einem Menschen die Hoffnung raubt, stößt ihn in die Nacht der Verzweiflung. Die dritte Folge ist, ich habe es vergessen hier nochmal zu sagen oder zu zeigen. Die dritte Folge ist Verlust der Moral. Wenn einem Menschen erklärt wird, es gibt keine Wahrheit, die für alle gilt, was du für richtig hältst, das ist schon Wahrheit. Und die Leute, die an der Macht sind, die halten das für richtig und gießen das in Gesetze, was sie für richtig halten eben. Und was ihnen von manchen Seiten, je nach Partei oder so, zugetragen wird oder zugearbeitet wird regelrecht. Und dann werden Gesetze draus, die an einigen Stellen total dem widersprechen, das wir in der Bibel finden. Also, ja, wenn es keine Wahrheit gibt, die für alle gilt, dann gilt natürlich, gibt es auch keinen Willen Gottes, da gibt es kein Gut, kein Böse. Und wo alles gleichgültig ist, wird bald alles gleichgültig. Du hast nichts mehr. Du schwimmst einfach nur mit. Und die Ängste, die gerade auch oft junge Leute haben, wenn sie es abgehängt werden, ja, in ihrer Gruppe per Handy oder so, ja, wenn sie nicht schleunigst antworten, die haben Angst, was Wesentliches zu verpassen, was im Freundeskreis passiert oder auch woanders, und das steckt ja ungeheuer an. Aber du schwimmst dann mit in so einem riesigen Strom und Ängste machen sich wirklich breit. Aber wenn alles gleichgültig ist, dann ist doch letztlich egal, ob ich einen Menschen erschieße oder ihm über die Straße helfe. Es wäre doch egal, ja? Dann gibt es ja keinen Unterschied mehr zwischen Gut und Böse. Natürlich bestreiten das alle Menschen, weil sie instinktiv ja doch noch ein bisschen gesunden Menschenverstand haben und wissen, das kann nicht gut sein. Aber wenn man nachhilft, dass jemand stirbt, damit er endlich stirbt, darüber diskutiert man schon. Am gefährdetsten sind die beiden Pole im Leben des Menschen, nämlich der Beginn des Lebens und das Ende des Lebens. Das kommt aus diesem Ganzen heraus. Ja? Und wer behauptet, es sei böse, was zu tun, ja? Da könnte man schon mal den Spieß umdrehen und sagen, also wenn du sagst, das ist böse, woher weißt denn du, dass das böse ist? Du hast ja doch einen Maßstab, den du ansetzt, mir gegenüber. Wieso? Vielleicht ist es gar nicht böse. Woher weißt du das? Also, versteht ihr, es ist teilweise noch sozusagen bei Leuten, die, die sozusagen Vordenker sind. Ja? Die vertreten das, andere plappern das nach und irgendwann wird es einfach nachgemacht. Und man findet es irgendwann, was die Bibel sagt, es ist böse, das findet man gut. Endlich haben Frauen Selbstbestimmung, auch über Leben, das in ihnen heranwächst. Endlich. Sie können es beliebig umbringen. Und in manchen, ja, da ist die USA durchaus auch führend, das angeblich so christliche Land. Ja, also Leben, sagen sie, beginnt erst nach der Geburt, Punkt. Also vorher kannst du alles machen. Und man weiß ja, wie ein Embryo leidet, wie er wirklich Schmerzen haben kann. Wie er, also was da für scheußliche Sachen sind, mag man gar nicht drüber sprechen. Was da alles passiert. Aber die Bösen sind die, die dagegen demonstrieren. Das darf ja wohl nicht sein. Versteht ihr, das ist unsere Welt. Und das ergibt sich genau aus diesem Verlust der Moral. Wo alle Recht haben, ja, da passiert noch was. Da gilt allein das Recht des Stärkeren. Es geht ja nicht, da macht ja niemand mit, ja, wenn alle Recht haben, ja. Aber ich, wenn ich Macht habe, der Stärkere bin, am politischen Hebel sitze oder genügend Geld habe und damit Einfluss, ja, dann gilt allein das Recht des Stärkeren. Unter der Hand setzt sich doch der durch, der die Macht hat. Wirklich funktionieren könnte nur dieser Grundsatz, wenn man nach dem Maßstab der Bibel leben würde. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wer macht denn das schon? Nein, die Menschen sind egoistisch und böse. Die Folge ist, wo jede Wahrheit gilt, bleibt nur noch die Wahrheit übrig von dem, der sie durchsetzen kann und der die meisten Medien auf seiner Seite hat. So ist es heute jedenfalls in solchen pluralistischen Staaten, wie wir einer sind. Und wenn er in der Lage ist, die anderen aufzuzwingen, ich kann euch versichern, er wird es tun. Er hat ja die Macht. Das vierte ist der Verlust des Glaubens. Ich rede jetzt von solchen, die sich Christen nennen, also von Menschen, die im christlichen Umfeld leben, von Evangelikalen bis zu Liberalen, Pietisten bis zu Pfingstlern. Es wird eine Entwicklung im christlichen Bereich sichtbar, die hat ihren Anfang genommen bei einem Theologen, der hat, also ich spöttischerweise gesagt, seinem Namen alle Ehre gemacht, er hieß Schleiermacher. Anfang des 19. Jahrhunderts hat er gelebt und für Schleiermacher war der Glaube im Kern weiter nichts als eine menschliche, religiöse Erfahrung. Es geht nicht mehr um die Wirklichkeit Gottes und dass ich mit diesem Gott durch meinen Herrn Jesus Christus in Beziehung treten kann. Er verlegte also die Sicherheit des Glaubens, Heilsgewissheit oder so etwas, weg von objektiven Realitäten in subjektive Erfahrung. Wenn du eine Erfahrung gemacht hast, ist gut. Und Erfahrungen macht man in allen Religionen. Bei ihm, damals bei Schleiermacher, war das Wesentliche des Glaubens vor allem das Gefühl. Der Geschmack, so hat er es noch genannt, der Geschmack für die Unendlichkeit. Also am Anfang des 19. Jahrhunderts schon hat er gelebt. Man sagt schon noch, ja, es gibt schon sowas wie Glauben, aber der hängt nicht mehr mit der Bibel zusammen, sondern mit bestimmten religiösen Erlebnissen. Ich fühle, das ist schön, das ist gut. Ich darf was schön fühlen, natürlich. Empfinden darf ich ja haben, klar. Aber mein Empfinden sagt mir noch nicht, ob etwas wahr ist oder falsch. Also das hängt natürlich mit dem zusammen, wie man auch sein Gewissen geschult hat und so. Ja. Also man sagt, Glaube ist nichts Vernünftiges, man kann das nicht erklären, man kann ihn nur erleben. Und das passt ausgezeichnet in die Kultur der Gegenwart. Glaube wird durch Erlebnisse ersetzt. Damit sind wir beim vierten Punkt. Wir schauen uns mal an die weltliche Welt. Die Kultur der Gegenwart wird also gerne bezeichnet als Erlebnisgesellschaft. Ja, man möchte um jeden Preis ein schönes, interessantes, angenehmes, faszinierendes Leben führen. Nicht Arbeit, Mühe, Leiden, Sparsamkeit, Entbehrung, Pflichtbewusstsein, das sind überhaupt keine Lebensinhalte mehr, sondern Genuss, Zerstreuung, persönliches Glück, gutes Gefühl. Das ist wirklich Mainstream. Also der Hauptstrom. Vergnügungsparks schießen ja wie Pilze aus dem Boden, hat schon länger angefangen. Ja, Kaufhäuser werden zu Erlebnistempeln, denn das Einkaufen soll ja zum Erlebnis werden. Schwimmbäder heißen noch nicht mehr Sommerbäder, sondern Erlebnisbäder oder Spaßbad oder so. Selbst schreckliche Katastrophen, die grausamste Dinge, werden uns unterhaltsam präsentiert. Aber Erlebnisse führen niemals zu einer Befriedigung, sondern immer nur zu der ständigen Angst, ich könnte was verpassen. Denn die Gier nach Erlebnissen ist unstillbar. Ein Schluss verkauft ja auch den anderen. Also ganz gewöhnliche. Damals war das noch beim Fernseher. Inzwischen geht das ja alles über Handy, Filme und alles Mögliche, alles Erdenkliche kann man damit machen. Allerdings, selbst weltliche Zeitgenossen, also Leute, die doch ein bisschen weiter denken, haben das begriffen, wo die Erlebnisse zum beherrschenden Thema werden, beginnt man vor allen Dingen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich beschäftige mich mit mir selbst. Hauptsache, ich verpasse den Anschluss nicht an die anderen. Denn es wäre schlimm, katastrophal, ausgegrenzt zu sein, ausgegrenzt zu werden. Also Erlebnisgesellschaft ist also nur zu verstehen unter dem Hintergrund eines ausgeprägten Egoismus. Es gibt dann immer wieder Bewegungen, die auch dagegen stehen. Ja, also ich will es nicht alles schwarz malen, aber ein ganzes Volk ist auf dem Ego-Trip. Jeder pocht auf sein Recht, egal wie unsinnig das ist und ganz egal wie sehr das der Gesellschaft schadet. Ein anderer weltlicher Denker, also kein Christ, ja, der hat mal gesagt, die Menschen haben die Dimension der Ewigkeit verloren. Für eine christliche Gesellschaft war die Ewigkeit das erhoffte Ziel. Ich werde einmal beim Herrn sein, ja. Ewigkeit ist das erhoffte Ziel. Und deswegen, wer dieses Ziel hat, der muss nicht alle Ziele schon auf der Erde erreichen. Aber bei diesen Menschen ist das persönliche Glück das höchste Ziel. Nur hier. Und deswegen muss man genießen bis zum allerletzten. Das ist so der Haupttrend. Es gibt immer genügend Ausnahmen, aber das ist eben das Problem. Unsere Gesellschaft hat es natürlich auch mit dem Reichtum zu tun. Oder Neil Postman schon, der hat so ein berühmtes Buch geschrieben, schon etliche Jahrzehnte her. Lasst uns vor allem Spaß haben. Ja, so tanzt, so hat er es ausgedrückt, der Mensch mit einem idiotischen Lächeln auf den Lippen in den Abgrund. Ja, er lächelt über was er weiß selber nicht, ja. Viel hat es mit unserem Wohlstand zu tun. Spaß haben, das wirkt sich ja auch in der Parteienlandschaft aus. Ja, man ist nicht rechts oder links, man ist lustig. Punkt. Mehr ist da nicht zu bieten. Schauen wir uns noch die christliche Welt an. Weil Menschen so sehr auf Erlebnisse aus sind, lautet das Motto in vielen christlichen Kreisen, man muss den Leuten was bieten, damit sie überhaupt noch zur Gemeinde kommen. Manchmal ist die Grenze zur Show sehr fließend. Vorprogramme werden immer länger, Predigten immer kürzer, obwohl das nicht überall stimmt. Es gibt also Bewegungen durchaus, die also richtig modern aufgemacht sind, aber sehr gute und klare und durchaus auch längere Predigten haben. Es gibt zum Glück auch sowas. Aber eben die Leute wollen etwas erleben. Und dazu gibt es eine unüberschaubare Vielfalt von kirchlichen Gruppen und Kreisen. Jeder kann sich für die Kirche oder Gemeinde entscheiden, wo er will und seinen Individualismus dort pflegen. Und manchmal werden sie auch angeboten, direkt. Nochmal, Erlebnisse, habe ich gesagt, ja, man sucht nach Erlebnissen, man hat Angst, sie zu verpassen. Verwechselt das bitte nicht mit Erfahrungen. Ein Erlebnis ist etwas, was ich suche. Da fahre ich hin, um dort etwas zu suchen. Erfahrungen macht man. Die kannst du gar nicht, da kannst du nichts dagegen tun. Du machst eben so eine Erfahrung. Eine schlimme oder eine gute. Das überrascht dich total. Wir brauchen schon auch Erfahrung, keine Frage. Erfahrungen kommen sozusagen von außen. Ich kann Erfahrungen nicht herbeizwingen. Ich kann mich ihnen auch nicht entziehen. Also es ist schon wichtig, Erfahrungen auch mit Gott zu machen. Also, Erfahrungen gehören zum Glaubensleben, aber Erlebnisse werden gesucht und haben nur den Zweck der Selbstbefriedigung. Und auch so eine Erlebnisfrömmigkeit, und manche Kirchen bieten das eben an, ist oft nicht Ausdruck einer biblischen Frömmigkeit, sondern Ausdruck einer Anpassung an den Zeitgeist. Versteht mal, das ist nicht generell so, aber das ist immer wieder da. Zum Beispiel, das merkt man selbst bei der Bibelauslegung. Ich weiß ja nicht, wie das hier euch geht. In der Bibelstunde zum Beispiel, wenn ihr ja auch über die Bibel euch unterhaltet. Viele Christen stellen immer nur die Frage, was sagt der Text mir? Und nicht, was sagt er überhaupt? Ja? Es ist nicht grundsätzlich falsch, das zu fragen. Es ist sogar auch wichtig. Ja? Aber zunächst muss ich doch mal begriffen haben, was sagt der Text überhaupt? Ansonsten kann ich doch in jeden Text alles reinlegen und da kommt Unsinn raus. Nein, da kommt Unsinn rein oder so. Und das wird dann durch die Mühle der Bibel gedreht oder so. Ja? Oder die Bibel wird kaputt gemacht dadurch. Also es kann doch nicht sein, dass der gleiche Text mir dieses sagt und dir sagt doch was ganz anderes, was das Gegenteil davon ist. Leute, das ist genau dieses postmoderne Denken. Es ist natürlich so, dass manche Texte auch sehr schwierig sind. Und da gibt es wirklich unterschiedliche Auslegungen, bei aller Mühe und Sorgfalt. Das muss man aushalten, das ist klar. Also, es gibt aber keine Botschaft der Bibel, die für jeden anders ausgelegt werden kann. Das ist dann keine biblische Botschaft mehr. Wer es versucht, verliert die Botschaft. Also, Hauptsache ist für die meisten, dass die Predigt mich angesprochen hat. Erbauung meint man, das ist irgendwas, das kribbelt in meinen Gefühlen. Ja, ist das so schön? Oder es beißt, es brennt so schön, wenn der so mich tadelt. Der Prediger, das kann ja auch mal passieren. Ja? Ergebnisse sind entsprechend, Gemeinden werden immer ähnlicher. Ich muss zum Schluss kommen. Fünfter Punkt. Wie sieht das aus? Also für Diener von Christus in dieser postmodernen Erlebniskultur. Ich setze voraus, Jesus Christus ist dein Herr. Und wenn das stimmt, dann bist du sein Diener oder sein Sklave sogar, wie Paulus das sagt, ein Sklave von Jesus Christus. Wir können nicht verhindern, dass wir in dieser Zeit leben. Wir können auch nicht aus der Welt herausgehen in ein Kloster. Ja, das wäre dort nicht besser. Was sollen wir tun, damit wir nicht in diesen Strudel des Zeitgeistes hineingezogen werden? Ich will vier kurze Antworten zum Schluss noch darauf geben. Erstens, vertraue auf die Kraft des Wortes Gottes, nicht auf Erlebnisse. Die Botschaft von Sünde, von Hölle, von Gericht befriedigt kaum jemanden. Und es gibt niemanden in der Bibel, keinen Propheten, keinen Apostel, der mehr über Hölle gesprochen hat als Jesus Christus, unser Herr. Das vergessen die meisten. Es gehört auch dazu. Es ist notwendig, manches. Die Botschaft der Bibel ist lebenswichtig. Und manche, die durch die so eine bestimmte Botschaft ja, zum Glauben gekommen sind, die haben das ja damals ganz stark erfahren. Also für mich kann ich nur sagen, oder meinesgleichen Leute, die die Botschaft auch predigen oder den Kindern sagen, versuche die Botschaft so gründlich zu verstehen, wie du kannst und dann so klar, wie du kannst, zu erzählen. Dass die Zuhörer merken, doch, das ist Gottes Wort für mich. Also ich predige ja selber, ich habe ja unterrichtet, also auch viele Jahre in der Bibelschule, Homiletik, also Predigtlehre. Das heißt also, natürlich muss mein Zuhörer in der Predigt vorkommen, der muss merken, das geht mich was an, das passiert bei mir im Alltag. Und ich soll ihm von der Bibel her eine Hilfestellung geben. Deswegen macht man manchmal auch so eine verrückten Themen. Oder ihr habt sie natürlich rausgesucht. Okay, bin ich gar nicht dran schuld. Ich hatte es bloß, ja, ich habe es angegeben. Nicht vorgegeben, sondern angeboten. Ja, irgendwann muss man mal so ein Thema halt auch machen. Okay, also ich bin gemeint, natürlich, das ist richtig. Aber nicht immer bin ich direkt gemeint. Gott tut manchmal wunderbare Dinge. Wenn ich an meine eigene Berufung denke, das habe ich schon auch erfahren, dass Gott unmittelbar zu mir spricht. Während meiner Andacht. Im Frühjahr als Student saß ich da in meiner Bude in Halle an der Saale und ich wusste genau, natürlich, ich habe das auch nie vergessen, das hat der Herr, also das hat Paulus, genauer gesagt, dem Timotheus gesagt. Und ich wusste aber genau, in diesem Moment ist das Gottes Wort für mich. Das war ein entscheidender Punkt, der mich dann dazu gebracht hat, auch eben in den vollzeitlichen Dienst dann doch hineinzugehen und Ja zu sagen auf diesen Ruf der Brüder. Also wir müssen, und das ist absolut wichtig, eine Gemeinde, das muss man den Älteren unter uns sagen, ich kann ja auch schon damit reden vom Alter her, also sie darf modern sein. Sie darf, sie muss nicht immer alles so machen, wie es vor 50 Jahren war. Sie soll auch auf die jungen Leute Acht geben, dass sie mitgenommen werden. Ihr sollt allen in Liebe begegnen. Und die Eltern, die müssten das eigentlich schon können. Die haben das schon lange geübt. Begegne den jungen Leuten in Liebe. Begegne allen in Liebe. Ja? Damit wir miteinander arbeiten können. Denn Gemeinde besteht aus Alten und Jungen. Eine normale Gemeinde. Es ist ganz ungesund, wenn die jungen Leute weglaufen in irgendeine Jugendkirche. Ich meine, es ist besser, sie gehen dorthin, als dass sie gar nirgendwo mehr hingehen. Ja? Und vielleicht lernen sie auch woanders, dem Herrn zu dienen. Irgendwann kommt hoffentlich die Phase, wo man das begreift. Das Zweite, was hier wichtig ist, suche die Wahrheit des Wortes Gottes, nicht deine eigene Wahrheit. Es kommt nicht darauf an, was du für richtig hältst. Denn das kann falsch sein. Das kann auch in der Bibel falsch sein. Bleib sorgfältig dran, studiere sorgfältig, was wirklich dasteht, ja, und nicht, was ich mir denke. Ich kann das mal sagen, weil ich das vielleicht nicht klären kann, die bestimmte Stelle. Ja. Ich vermute mal, es könnte so sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher, das würde ich dann immer mit betonen. Es gibt Punkte, die wir nicht alles erkennen können, aber die wichtigsten Dinge können wir alle sehr gut erkennen. Ihr kennt ja vielleicht diesen Spruch von Mark Twain. Ich habe keine Probleme mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Ich habe Probleme mit denen, die ich verstehe. Denn dann bin ich angesprochen. Ne? Aber noch genauso wichtig ist das Dritte. Zeig die gesunde Lehre des Wortes Gottes in deinem Leben. Zeig, dass du so lebst. Das erfordert alles. Ein Leben in der Nähe des Herrn erfordert alles. Es ist leicht, sich zu bekehren, aber es erfordert alles. Und es erfordert meine ganze Kraft. Nein, ich habe die gar nicht. Ich bin angewiesen auf die Kraft meines Herrn. Ich muss immer wieder beten, immer wieder. Ich wende mich an ihn, aber er ist ja nicht weit weg. Immer nur ein Stoßgebet weit, wie wir schon mal gesagt haben. Also zeig die gesunde Lehre des Wortes in deinem Leben. Und das akzeptieren irgendwann auch postmoderne Menschen. Wenn sie dich beobachten, in der Schule, in der Firma oder sonst wo, in der Nachbarschaft, die merken das schon. Die merken, ob du echt bist. Im Allgemeinen schimpfen sie über die Kirche, aber vielleicht entdecken sie bei dir was. Und das geht nur durch unser Leben. Wir brauchen Menschen mit Überzeugungen in einer Welt, die keine Überzeugungen mehr hat, die einfach bloß mitschwimmt. Und schließlich bezeuge einfach, was durch den Herrn an dir geschehen ist. Es gibt nur einen Weg zum Herzen eines Menschen. Und das ist Vertrauen. Und das geht nur durch, ja, wie soll ich sagen, durch lange Zeit. Ich bete schon lange für bestimmte Leute in meiner Nachbarschaft. Und mit einem, zweien bin ich öfter mal ein bisschen im Gespräch wenigstens. Und ich bete immer wieder, ja. Mann mit Hund, ja, oder so, ich begegne ihm. Ich bete nicht für den Hund, aber für den Mann. Inzwischen ist der Hund schon im Hundehimmel oder in der Hundehölle, weiß ich nicht, ob das gibt. Aber versteht, ich bete immer noch für den Mann. Früher ein Grenzsoldat. In der DDR wisst ihr, was das bedeutet, ja. Also, wie komme ich ran? Manchmal gibt es so eine Punkte, aber das geht nur, indem ich bete. Aber ansonsten auch über normale Dinge mit ihm spreche. Das fällt mir sehr schwer. Also Smalltalk oder so ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Mir fällt da überhaupt nichts ein. Andere, die können einfach so losreden. Ich sitze dann dumm da manchmal. Oder stehe da. Aber bezeuge, was durch das Wort Gottes an dir geschehen ist. Vertrauen muss man gewinnen. Man kann das nicht einfordern. Es gibt ja so viele Verkäufer, Vertreter von allen möglichen Sachen. Wir werden dann auch bloß als Vertreter gesehen oder als, letztens habe ich das mal erlebt, als ein Zeuge Jehovas, ja, und wie allergisch manche Leute darauf reagieren, auf die. Das ist Viehzeug, sagte der eine. Ja, sie hassen die. Das kann ja wohl auch nicht sein. Das ist die andere Seite. Ja. Ich war dabei und konnte mit ihm weiter reden, ja, und ihm auch manches erklären. Aber Vertrauen gewinnen, das dauert lange. Wir können und wir wollen auch nicht pausenlos diskutieren. Wir wollen keine Diskussion gewinnen, obwohl das schön ist, ja, wenn man schlauer ist. Aber da stellt sich ja nur raus, dass ich schlauer bin als der andere. Aber für den Herrn bedeutet das noch gar nichts. Ich habe ihn auch noch nicht gewonnen. Wir müssen den Leuten also nicht unbedingt zeigen, dass wir klüger sind als sie, sondern dass wir einen Herrn haben, der besser ist als alles in der Welt. Und wenn ihr es mal überlegt, also sagen wir mal bei den Religionen, wo ihr schon mal ein bisschen was gehört habt oder wo ihr vielleicht sogar Leute kennt, das, was wir wirklich glauben, was die Bibel uns auch sagt, das ist das Allerschönste, was es in der gesamten Welt gibt. Es gibt keine vergleichbare Religion, die sowas Schönes hat, die nicht auf Leistung getrimmt ist, sondern auf einen Herrn, der sie lieb hat, der ihnen hilft, an dem man sich ständig wenden kann und der mein Allerbestes im Sinn hat, für den ich mich nicht plagen will oder teures Geld bezahlen muss oder so. Es ist mein Herr. Das ist so wunderschön. Und das sollten wir zeigen. Der hat mein Leben verwandelt und ihn lieben zu dürfen, mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, meinem ganzen Verstand, meiner ganzen Kraft, das ist das, was mein Leben ausfüllt. Und ich möchte das gern anderen weitergeben. Ich weiß, das ist niemals meine Leistung gewesen, auch als ich noch Jugendlicher war. Es ist wirklich ein Geschenk von Gott. Und vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren war es mal, hatten wir mal 50-jähriges Abiturtreffen. Wir hatten alle so Berufsausbildung mit Abitur gemacht und haben uns mal wieder gesehen. Also die meisten, da, von manchen kannte ich bloß noch einen Spitznamen und die kennst du ja nicht wieder, ja, die alten Knaben da. Bei sich, an sich selber denkt man nicht, aber die haben dann gesagt, sie haben gestaunt, du glaubst das immer noch. Ich habe auch manchmal blöd diskutiert, der eine wusste noch ein Argument, was ich damals gebraucht habe. Ich dachte, Mann, was habe ich da für Blödzeug erzählt? Also, oh, aber okay, naja, und er hat sich dann auch Gegenargumente ausgedacht oder so, ja. Aber immerhin ist was hängen geblieben, eine Staune. Und so vorbildlich fand ich mich gar nicht damals. Aber der Herr hat was gemacht. Und das ist das Schöne. Er gebraucht schon junge Leute und alte immer noch. Und das freut mich natürlich, wenn ich das tun darf.